In dieser Folge zu Gast ist Katharina Schumacher von Arena. Katharina ist Unternehmerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Arena GmbH. Dort beschäftigen sie sich vor allem damit, wie Unternehmen die richtigen Menschen finden, wie Führung sich entwickelt und aber auch wie Strukturen geschaffen werden, die wirklich nachhaltig funktionieren. Wir haben über Katharinas Weg gesprochen, denn sie ist selber im Unternehmertum groß geworden, hat aber sehr früh auch mitbekommen, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Wie sie dann am Ende doch selbst Unternehmerin wurde, welche schwierigen Phasen sie da mitgenommen hat zwischendurch und was auch heute für sie Führung und Unternehmertum bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So, Katharina, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf die Folge mit dir.
Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Du hast ja eine spannende Vita und einiges erlebt. Das werden wir uns heute natürlich anhören. Erzähl uns deine Geschichte. Fang gern so früh an, wie du möchtest. Was sind so die ersten Erinnerungen, die du vor allem vielleicht auch an das unternehmerische Dasein hast?
Mhm. Also ich bin 80er-Jahrgang und bin ja in einfach Oberfranken aufgewachsen. Und dann halt dort zur Schule gegangen und einfach, sag ich mal, mit dem Unternehmertum groß geworden. Von der mütterlichen wie von der väterlichen Seite. Das ist, denke ich, das Spannende. Das heißt, ich kenne es nicht anders, dass man einfach gewisse Dinge tut oder bei gewissen Events mit dabei ist als Kind. Und ja, sag mal, ich denke, da gehen wir später nochmal wahrscheinlich tiefer rein, welche Unternehmen das sind. Sondern einfach klassisch meine Schule gemacht und war 2 Jahre noch im Internat in Oberbayern, während der Pubertät.
Nicht so einfach wahrscheinlich.
Nee. Aber es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und bin sehr dankbar dafür. Also waren lehrreiche Jahre für mich, auch einfach von der freundschaftlichen Seite her und einfach wie schreibt das Leben so?
Wie war es denn für dich, in dem Unternehmerhaushalt aufzuwachsen?
Du hast dir keine Gedanken gemacht, weil du es halt nicht anders kanntest. Es war halt immer was los. Es waren viele Menschen immer bei uns. Meine Mutter hat halt, damals war das noch so, dass meine Mutter dann bekocht hat und die anderen Unternehmer halt dann an dem Tisch saßen. Und du hattest ja keine Ahnung, wer das ist oder was sie da so machen. Hast ja auch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, also das, so bist du halt dann reingewachsen.
Wie war es denn jetzt für dich als Kind, dann auch die Eltern zu sehen, die natürlich, gehe ich mal von aus, wenig Zeit hatten, weil sie viel auch unternehmerisch tätig waren, die ganzen Probleme, die sie dann auch hatten, jeden Tag vielleicht auch mit heimgebracht haben. Wie war das für dich dann, das Ganze so zu sehen?
Also es war, ich glaube, die Rollen waren ziemlich klar geteilt. Mein Vater hat das Unternehmen gemacht und meine Mutter die Kinder oder halt den Haushalt und die Kinder. Wir hatten aber immer auch Kindermädchen, die bei uns dann mit zu Hause waren. Und das heißt, wenn meine Eltern nicht da waren, gab es einfach immer eine Bezugsperson und die waren halt natürlich, umso älter du wurdest, auch natürlich wichtiger für dich. Und ja, und meine Eltern waren viel unterwegs, auch auf Reisen dann, auch alleine, auch manchmal dann ohne uns. Das fand ich hart, das war hart. Ja, aber du kanntest es ja nicht anders und du konntest es ja auch noch nicht einordnen. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Ich glaube, du blickst dann oder ich blick jetzt da anders drauf, seitdem ich vielleicht Mama bin. Mhm. Aber vorher hattest du da, waren halt deine Eltern deine Helden.
Ja, klar.
So, ja.
Erzähl mal die Geschichte des Unternehmens deines Vaters. Also wie ging es bei dem los? Wie ging es dann auch weiter? Also nimm uns da mal mit auf die Reise.
Von der väterlichen Linie, ja. Also mein Großvater hat 1933 als Maurermeister begonnen, hat dann beim Wiederaufbau auch hier mitgeholfen, auch in Nürnberg im Tiefbau, also kommt halt klassisch aus dem Bau. Und mein Großvater hat halt sein Unternehmen dann an 2 seiner Söhne übergeben, mein Onkel und mein Vater. Und nach einem Geschwistertwist hat dann mein Vater damals übernommen. Mein Onkel hat in Raum Würzburg weitergemacht, was jetzt mein Cousin weiterführt. Mhm. Und genau, und mein Vater hat einfach, sagen wir mal, ein Vollsortiment da an Bauunternehmen gehabt. Waren so zu Höchstzeiten dann 550 Mitarbeiter. Also es war in der Region schon was. Also das heißt, dein Gesicht war, man kannte dich.
Vor allem auch den Nachnamen wahrscheinlich dann. Ja,
ja, genau, deswegen heiße ich jetzt anders.
Ja.
Genau, also ja. Ist so ein Augenzwinkern, ne?
Ja.
Und ja, also man kannte uns halt. Und im Hochbau, im Tiefbau Projektentwicklung, Sand- und Kieswerke. Das heißt, du warst am Baggersee und weißt halt, wie ein Baggersee entsteht und so weiter. Also das ist so, sag ich mal, dieses Themenfeld von der väterlichen Linie sehr technisch, männlich dominiert und von der mütterlichen Linie, meine Großmutter mütterlicherseits, kommt aus einem ganz anderen Branchenbereich, nämlich aus dem Fischereigewerbe und dort im Speziellen vom Fliegenfischen. Das heißt, sie hat Federn international eingekauft und hat in Heimarbeit Arbeiterinnen gehabt, die die Fliegen gebunden haben, händisch mit Lupe, weil es ja wirklich kleinteilig ist. Genau, und das hat meine Großmutter gemacht.
Ist ja auch sehr ungewöhnlich zu der Zeit, auch als Frau unternehmerisch tätig zu sein. Ne?
Absolut. Deswegen, meine Großmutter ist für mich, wo ich sage, auch wohin die gereist ist zu der damaligen Zeit, es ist schon legendär.
Gibt es die Firma noch oder ist die auch mittlerweile nicht mehr aktiv?
Der Fischereibereich, den hat sie dann eben verkauft. Mhm. Ist, ich glaube, kurz nachdem ich geboren bin, also um den Bereich, vom Zeitraum her. Und die Produkte von, also Bavaria Fischereigeräte hieß die Firma, gibt es alles noch. Das heißt, die ganzen Sammler, weil die Produktqualität einfach besonders war, also hat Rang und Namen. Das waren dann der Ritz, weißt du, von Ritz-Carlton, kam dann zum Fischen zu uns in die Fränkische Schweiz, weil einfach die Produkte so toll waren und meine Großmutter halt einfach gut beraten konnte, welche Fliegen, welche Köder nimmst du, bei welchen Gewässern, zu welcher Jahreszeit, auf der ganzen Welt.
Wo hatte sie ihr Know-how her? Also wie kam es dazu?
Boah, das weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass wenn ich bei ihr war, mein Hauptspielzeug ein Atlas war. So, das heißt, ich durfte mich mit Gewässern, Flüssen, Ländern und so befassen, was auch heute, was ich einfach mag. Das heißt, ich weiß halt, wo das ein oder andere selten gehörte Land ist. So circa.
Und wie sehr involviert war deine Mama dann noch zu der Zeit, als du dann auch geboren warst, du dich auch erinnern kannst an deine Kindheit? Mhm. Hatte sie noch einen Bezug zu der Firma oder war der eigentlich dann schon nicht mehr so da?
Nee, die Mama hat die Arbeiterinnen begleitet und hat viel in der Buchhaltung gemacht, hat die Lohntüten ausgefahren, weil die ja alle in Heimarbeit war.
Ja.
Und ja, und dann ist halt meine Mama selber dann Mama geworden und ist dann halt in den anderen Unternehmerhaushalt gekommen.
Dem Papa zuliebe natürlich dann auch, sich um die Kinder zu kümmern und so, das ist dann auch eine wichtige Aufgabe, ja.
Ja, und halt auch den Regionswechsel. Das heißt, eine Firma war nicht in der gleichen Region wie jetzt. Genau.
Du hast schon angesprochen, zur Hochzeit jetzt bei der Firma deines Vaters waren 550 Mitarbeiter auch beschäftigt. Wie war das so zu der Zeit? Also wie ging es der Branche generell? Wie war die wirtschaftliche Situation? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich kann mich erinnern, dass in der Zeit, wo ich dann im Internat war, also ich war 2 Jahre da und eben im zweiten Jahr, das war dann eben Anfang der 90er Jahre, gab es, keine Ahnung, die Baukrise. Weiß nicht, ob man das überhaupt noch zählt. Ja, also da gab's eine Krise und das war dann auch der Grund, warum ich dann zurückgegangen bin oder zurückgeholt wurde, einfach weil es auch ein finanzieller Aspekt war. Und der große Crash war dann eben 2001, wo es dann zur Insolvenz kam. Und mein Bruder und ich waren damals in dieser Bankenrunde mit dabei, haben das voll miterlebt.
War dir noch sehr jung, ne?
Also ich war 21. Mhm. Den Vollumfang hast du noch nicht gerafft gehabt, aber du hast schon kapiert, okay, jetzt ist ernst und ja.
Was waren denn noch so aus deiner Sicht die Fehler, die gemacht wurden? Oder was ist denn generell vielleicht das Problem an der Branche? Ist es dieser große Kapitalbedarf oder was wird einem dann zum Verhängnis? Es gibt ja viele Beispiele, ne? Auch gerade in jüngerer Vergangenheit, nach Zinswenden ganz oft, dass dann da mal ein bisschen bereinigt wird. War das damals auch das Problem?
Also ich glaube, Hauptthema war, dass die Hausbank einfach wegen Liquiditätsengpass, also das heißt die Baufortschritte oder was auch immer bei den Projektentwicklungen, wo es natürlich um viel höhere und größere Finanzbeträge geht, war dann einfach nicht mehr gedeckelt. Und dann haben die einfach einen Hahn abgedreht und gesagt, okay, jetzt ist Schluss aus. Ja. Aber die Firma meines Vaters war ja nicht die einzige damals in dem Moment, sondern es waren ja hier in der Region, hat es ja 2, 3 mit erwischt. Und ich denke, facettenreiche Ursachen, ob du sagst, du hast dich im Osten verhoben oder du hattest eine Finanzlücke da. Ich denke, da werden mehrere Parameter reingespielt haben, aber da, glaube ich, war ich zu jung, um das, sage ich mal, nochmal
voll zu umreißen, ja. Jetzt als Jugendliche bist du dann aufs Internat. Würdest du sagen, du wurdest eher aufs Internat geschickt, ja, oder hattest du da auch Lust hinzugehen?
Nee, ich wurde geschickt.
Wie war das bei deinem Bruder? Hat er auch?
Also ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Mhm, okay. Nee, keiner von beiden war auf dem Internat. Ich war die Jüngste und da hat es mich dann erwischt.
Habt ihr auch in der Familie schon früh darüber gesprochen, gerade wenn du jetzt auch so das Jugendalter ansprichst und deine Geschwister schon älter waren, dann waren die ja vorher schon vielleicht mit den Themen betraut, dass es um das Thema Nachfolge gehen könnte? Also wurdet ihr ein Stück weit vorbereitet? Hat es stattgefunden? Gab es da Gespräche im Familienkreis?
Also ich glaube, man hatte schon so eine Idee. Also mein Bruder hat tatsächlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit halt Bau. Mhm. Und meine Schwester ist erst in die Ausbildung gegangen, ins Hotelfach und dann Betriebswirtschaft. Und bei mir war es dann auch so, ich bin halt einfach erstmal ein klassisches Fundament und dann guckst du, wo es hingeht. Das heißt, vielleicht hat man die Idee gehabt, der eine macht die Technik, der andere macht das Kaufmännische, so wie
es... Aber war eher so nicht ausgesprochen, sondern man hat halt einfach...
Okay. Da war, schau her, ich war 21, ich war mitten in meinem Studium. Mein Bruder war natürlich 4 Jahre weiter und meine Schwester war dann raus. Also das heißt, da gab es dann diese Gespräche nicht mehr.
War vielleicht dann auch schon der Überlebenskampf, der dann im Fokus stand. Dann macht man sich andere Gedanken als jetzt, wie geht's weiter, ja.
Genau, das war dann an der Tagesordnung halt dann, ja, wo es dann auch ums Private ging, ja.
Wie würdest du jetzt so aber grundlegend mal auf deine Kindheit, dein Aufwachsen zurückblicken? Würdest du sagen, das war gut? Oder würdest du es eher als lehrreich abstempeln? Wie würdest du auf die Zeit zurückblicken?
Lehrreich, absolut, prägend. Es hat mich vorbereitet auf das, was einem selbst im Unternehmertum passieren kann. Gewiss nicht die Norm. Ja, und bin für jede Erfahrung, egal wie, sag ich mal, spürbar du sie durchlebt hast, dankbar, weil es dir die Facetten zeigt, was das Leben halt so mit sich bringen kann.
Absolut. Hast du eigentlich dann in der Zeit mit 21, du hast vorhin das Studium angesprochen, auch schon gewusst, wie es für dich persönlich weitergeht?
Also mein Fokus war, ich bin früher eingeschult worden, das heißt, ich war mit 18 mit dem Abitur fertig.
Ich auch, das haben wir gemeinsam, sehr schön.
Ja, wir haben mehr gemeinsam.
Sehr gut, ja.
Genau, das heißt, ich war mit 18 fertig, habe mich für die Schweiz entschieden, dass ich dort studiere. Das heißt, ich habe in der französischsprachigen Schweiz studiert, in Fribourg, weil es war eine klassische Universität, staatlich, also nichts Privates, aber ich wollte schneller sein als die Deutschen und die Struktur damals, als ich 1999 dann das Studieren begonnen habe, war in der Schweiz noch so auf Trimester. Das heißt, wir hatten wesentlich weniger Ferien wie hier in Deutschland und ich wollte halt einfach durchziehen. So, also das heißt, mein Studium war jetzt nicht, ja, Party war schon dabei, aber es war jetzt nicht schlecht wie bei anderen und habe dann einfach Gas gegeben. Also das heißt, mein Fokus war schnell zu Ende zu studieren. Und mein Patenonkel hat dann auch gesagt, okay, hier, wenn du Hilfe brauchst, die bekommst du, weil wir möchten, dass deine Ausbildung gut ist. Da habe ich gesagt, nein, dafür sorge ich selber. Ich habe einfach dann gejobbt und in der Schweiz hast du super, super gutes Studentengeld oder für Studentenjobs gutes Geld bekommen und habe das dann gut machen können.
Was hast du sonst noch aus der Schweiz mitgenommen, aus der Kultur?
Also war fließend in Französisch. Also ich habe Französisch-Deutsch studiert. Ich war dann noch ein Jahr in Dijon, ein Jahr in Frankreich, habe mir alles anrechnen lassen, weil ja meine Schnelligkeit auf dem ersten Tableau war. Das heißt, ich war mit 2004, mit 23 war ich fertig mit dem Master und dem Schweizer Lizenziat. Das heißt, wir waren der erste Jahrgang, weißt du, wo auf Masterstudiengang umgestellt wurde. Ne? Vorher war es einfach Schweizer Lizenziat, wie das Diplom.
Diplom,
das wurde ja dann abgeschafft und dann waren wir die erste Möglichkeit, dass du deinen Master machen konntest. Also das heißt, ich habe die Sprache mitgenommen, ich habe die Freunde, sehr, sehr tollen Freundeskreis mitgenommen. Von der Kultur her, ob das jetzt die Schweizer Küche ist, habe ich viel mitgenommen. Auch vom Behavior, die haben Mühe mit meiner deutschen direkten Art. Die möchten gerne einfach noch eine Schleife drumrum und ja.
Denken wir Deutschen, glaube ich, oft öfter an, als wir denken, ja.
Ja, genau. Also das sind jetzt so markante Dinge, oder wo wir halt im Freundeskreis immer schmunzeln. wo ich sage, ja, okay, die Deutsche wieder.
Sind dann viele von denen noch in der Schweiz, die du da kennengelernt hast? Oder wieder
sind,
in der Schweiz?
Das
oder?
Sind Schweizer. Also, also meine Truppe sind Schweizer, ein paar wenige Deutsche, Luxemburger, Österreicher. Ja, das sind so ist meine Truppe.
Sehr schön. Also du wurdest dann quasi zwischendurch, du hast vorhin das Jahr 2001 angesprochen, wo es um die Bankenrunde ging, wurdest quasi dann mal zwischendurch aus deinem Studium rausgerissen in diese doch recht schwierige Situation, die euch als Familie dann betroffen hat.
Ja.
Kannst du dich noch zurückerinnern an die Zeit, wie das für euch als Familie eben war? Also was dann so das Emotionale auch anging, wie ihr miteinander wart und so weiter?
Ja.
Es ist ja auch, ich schlage dann auch gleich die Brücke zu dem, was du heute machst.
Ja.
Natürlich dann auch mal gut zu verstehen, warum du vielleicht diese Dinge so gut in deinem heutigen Tun auch einordnen kannst. Ja.
Mhm. Also das war hart, ja. Das war's. Ich bin häufig die Strecke gefahren, manchmal fast wöchentlich. Es waren dann so 700 Kilometer. Und weil es dann zwischen meinen Eltern halt auch angefangen hat. Ne? Also die sind
natürlich mittlerweile
getrennt, damals noch nicht. Und das waren halt so die Anfänge. Und dann hast du halt versucht, die jeweilige Partei irgendwie zu begleiten, zu unterstützen, wo ich in eine falsche Rolle gekommen bin. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So lernst du auch die Systeme kennen. Ja. Und dann war einfach der Fokus, okay, studier, such dir einen Job und Vollgas.
Man schließt dann so eigentlich mit dieser Geschichte so ein Stück weit ab, weil natürlich war vielleicht auch dein Bruder, der da auch wahrscheinlich mit dabei war. Ihr hattet ja beide irgendwie im Kopf, vielleicht dann da das zu übernehmen, weiterzumachen in irgendeiner Form, bis dann eben dieser größere Knall kam. Hat sich das dann bei dir wirklich auch direkt so entwickelt, dass du umgedacht hast und für dich entschieden hast, ich würde jetzt gerne meinen eigenen Weg gehen und was anderes machen? Oder
also ich
wie
hätte
war
nicht,
der Prozess?
Ja, sorry, ich hätte nicht gewusst, ob ich es machen würde. Ne? Das eben, weil ich glaube, da war ich noch zu jung, sondern ich habe gedacht, ich mache mir jetzt einfach mal so eine Fundamentausbildung und holst dir einfach mal die Basis und dann damit kannst du in alle Richtungen gehen. Wichtig war für mich aber, anders als meine Eltern, ich wollte angestellt sein. Das heißt, nicht gleich ins Unternehmen. Das war für mich klar und habe ich auch gemacht, weil ich wollte diese andere Perspektive unbedingt haben. Nicht nur das, was halt ein Unternehmer macht, nur in seinem Unternehmen zu sein. Das heißt, meine Ferienjobs in der Schule war ich ja nicht irgendwie bei Bosch oder irgendwie so, sondern ich war in unserem Unternehmen und habe da dann die Post verteilt und halt, was du halt als Kind so machst, und ich wollte diese andere Perspektive unbedingt haben. Das war für mich extrem wichtig und da war ich extrem klar.
Und wie ging es denn für dich weiter? Dann hast du noch ein paar Jahre gehabt, hast wahrscheinlich das dann ein Stück weit abschütteln können, bist wieder in die Schweiz, hast dein Studium zu Ende gebracht.
Ja.
Wie ging es dann für dich weiter?
Ich habe dann, als ich fertig war, es war 2004, bin ich dann klassisch auf Jobsuche gegangen.
In der Schweiz noch oder hast du?
Also, beides.
Okay.
Ich war offen, ob Schweiz oder Deutschland. Die Schweizer sehen es nur nicht so gerne, dass du bleibst.
Mhm.
War auch eine Erfahrung, ja. Und ich habe dann einfach in Deutschland was gefunden, in einem amerikanischen Großkonzern, Kosmetikbranche in Mainz. Für mich mein Traumjob damals und bin als Praktikantin eingestiegen. Das heißt, ich war voll ausgebildet. Damals war aber die Zeit, wo es halt diese Jobs oder Einsteigerjobs nicht so gab. Und dann bin ich über ein Praktikum eingestiegen und habe mich dann Praktikum ein bisschen verlängert. Und dann bin ich raus, weil ich mich nicht ausnutzen lassen wollte. Und dann war ich eben, keine Ahnung, 2 Wochen zu Hause. Und dann kam endlich der Anruf, möchtest du zurückkommen? Es gibt eine Stelle. Und dann habe ich gesagt, jawohl, das ist das, was ich wollte. Und so war es dann auch.
Wie lange warst du dann dort in Summe?
Knapp 5 Jahre,
oh.
Bis ich dann in mein eigenes Unternehmen gegangen bin.
Ja. Was waren denn so deine Aufgaben und was waren so die Dinge, die du da machen durftest Tag für Tag in dem Konzern?
In dem Konzern? Also ich war erstmal im Handelsmarketing, also Trade Marketing.
Waren die international tätig? Also
weltweit. Ja. Also weltweit größter Duftkonzern. Und ich habe für die, du hattest Lizenzmarken, eben wie Adidas, Herzogenaurach.
Ja,
genau, also das heißt dort für die Körperpflege, Duschgel, Deodorant und so weiter. Und ich war am Anfang in der dekorativen Kosmetik für Rimmel London, wo Kate Moss so dieses Bild oder Idol war, Key Visual. Und oder ja, dort bin ich dann vom Handelsmarketing ins Produktmanagement gegangen und habe dort letztlich für den deutschen oder für den Dachmarkt für Deutschland, Österreich, Schweiz, hast du die Produktlaunches vorbereitet. Das heißt, es gibt einfach bestimmten Launchzyklus, alle 2 Monate circa kommen neue Produkte in den Markt. Und das habe ich vorbereitet, eben sowohl für die Vertriebler, also für die Vertriebsmannschaft, als auch einfach für den Markt. Das heißt, du hast die Displays produzieren lassen für den deutschen Markt, du hast die Übersetzungen gemacht, du hast dir Kampagnen überlegt, du hast geguckt, welches Budget hast du und hast es dann einfach mit deinem Vorgesetzten einfach abgestimmt. Und es gab, wir waren pro Marke, warst du so zu dritt und dann hast du halt deinen jeweiligen Bereich vorangebracht.
Ja, und was waren dann so vielleicht die Gründe, warum du da noch nicht mehr weitergemacht hast? Was hat dazu geführt?
Ich wollte gerne ins globale Team, also dort nochmal einen Step rein, weil ich, mein Traum wäre damals gewesen, in die Produktentwicklung zu gehen, und das geht halt nur im globalen Team. Und da gab es von den europäischen Ländern einen Entsende, halt in welchem Rhythmus wer entsendet wird, und dann halt hast du Polen, hast einfach die ganzen verschiedenen Länder, die entsenden dürfen. Und eben Deutschland war halt kurz davor dran, somit hätte ich 3-4 Jahre warten müssen, bis da mal wieder die Möglichkeit für jemanden aus dem deutschen Team gewesen wäre, ins globale Team zu gehen. Das war der eine Grund. Und dann gab es natürlich die andere, sagen wir, den anderen Informationsstrang. Mein jetziges Unternehmen war ja damals schon gegründet. Das heißt, ich habe 2002 gegründet, aus dieser Notsituation heraus, wenn du so willst. Und die damalige Steuerberaterin hat gefühlt jedes Jahr gesagt, so, wann kommst du endlich, wann steigst du ein, wann machst du dies, wann machst du das? Und ich habe gesagt, hier, lass mich in Ruhe, macht ihr euer Zeug, es war fremdgeschäftsgeführt.
Was war denn zu Beginn auch das Geschäftsmodell von dieser dann neu gegründeten Firma?
Das Geschäftsmodell, wir haben 2 Firmen gegründet, also mein Bruder und ich, je 50-50. Eine war Immobilien, ja, Maklerei, Beratung, alles rund um die Immobilie. Und das andere war Personal, Leasing, also das heißt Arbeitnehmerüberlassung in dem Bereich. Die anderen Produkte kamen erst später, aber das war der Anfang. Das heißt, wir haben überlegt, was ist nicht so investitionsintensiv? Was können wir gut? Menschen können wir gut. Und der Name ist an der Eckbank entstanden, leitet sich halt ab von meinem Vornamen.
Jetzt ist ja so, du bist ja dann immer noch während dem Studium irgendwie mit diesem Thema beschäftigt gewesen, auch mit der Gründung. Wie kam es dazu, dass ihr dann so die Kraft, den Mut hattet, auch zu der Zeit, wo es ja gerade zuvor eben auch nicht ganz so gut lief, zu sagen, wir gründen jetzt hier was, ein Stück weit auch aus dem Schatten heraus von dem, was ja schon da war. Bisschen andere Branche, bisschen andere Themen. Wie kam es dazu?
Das war, wie ich vorhin schon angesprochen habe, bist du halt in die falsche Rolle geraten. Letztlich haben wir einfach als Familie zusammengehalten. Wir haben geguckt, was können wir tun, um Vater, Mutter,
die Ressourcen, die ja da waren,
irgendwie weiterzuhelfen, weil es waren ja lebenslänglich nur Unternehmer. Ja. Wo hätte mein Vater arbeiten sollen? Wie wäre das gegangen? Und so haben wir einfach die Unternehmen gegründet, jetzt sage ich einfach, wir waren da doppelt und haben den doppelten Boden gehalten, obwohl es nicht als Kinder unsere Aufgabe war, in die Rolle der Eltern zu gehen.
Gerade so jung mit Anfang 20 oder Mitte 20, dein Bruder. Wie hat sich diese Geschichte dann weiterentwickelt, diese beiden Firmen, während du dann auch in Mainz, glaube ich, hast du vorhin erzählt, in Mainz gearbeitet hast? Das sind ja dann auch 7-8 Jahre gewesen, die du quasi ja selber mit deinem Leben beschäftigt warst. Wie haben sich die Unternehmungen in der Zeit entwickelt?
Ich habe immer meine Quartalsberichte bekommen, ich habe die Bilanz gesehen, habe mir, wenn ich ehrlich bin, nicht groß Gedanken darüber gemacht. Ich bin auch nicht tief da reingegangen, habe geguckt, was die da machen, weil ich hätte keine Kapazitäten dafür gehabt, mich um den Laden auch noch zu kümmern. Also in dem Fall war ich irgendwie gefühlt voll in der Gesellschafterrolle oder vielleicht sogar stiller Gesellschafter, der auf dem Papier steht, aber nicht mit aktiv dran arbeitet, weder an den Inhalten noch an den einfach am Alltag. Und das hat sich dann halt erst gewandelt.
Spannend, wir sind dann auf jeden Fall vorhin kurz abgeschweift, wo es um das Thema ging, warum du dann eben aus Mainz wieder weggegangen bist. Das erste war das globale Team und dann das zweite waren dann wahrscheinlich diese beiden Gründungen, die ja mitgeschwommen sind in der Zeit.
Ja.
Ja, also knüpf gerne da wieder an.
Ja, also es gab dann einfach diesen Moment, wo eben die Steuerberaterin wirklich genervt hat und da hat sie dann wirklich immens genervt. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht solltest du irgendwie was sagen, das Universum so ungefähr, dass es eine Chance ist, die ich gerade noch nicht gesehen habe, aber meinen Werdegang einfach anders weiter zu flechten, als wie ich angefangen habe. Ja, und dann habe ich einfach Ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Und das war dann im Jahr 2008. Ich hatte ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Dann im Sommer 2008 meinen Chefs Bescheid gegeben. Ich sagte, okay, ich gehe. Also das war auch hart für mich, weil ich liebte das, was ich getan habe. Und auch dort die Crew, das Team. So, und dann habe ich einfach gesagt, gut, dann steige ich jetzt mal ins Unternehmertum ein. Was auch immer es bedeuten mag. Davon hatte ich keine Vorstellung oder ich habe jetzt keinen Masterplan mir vorgefertigt und gedacht, okay, jetzt wird es so und so laufen. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe es halt einfach gemacht.
Und war das, was du dann vorgefunden hast, auch alles so, wie du es dir erwartet hast oder war es doch ein Stück anders?
Nee. Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, es war dann der nächste harte Brocken, weil es zunächst einfach dann desaströs war, muss ich so sagen. Und musste erstmal verstehen, okay, wer sind die Mitarbeiter, was tun die, was haben wir für Inhalte, wie schauen die Zahlen aus, wie sind die zwei Firmen einfach weitergegangen. Die waren super verflochten. Das heißt, mein Bruder und ich haben die erstmal auseinandergefummelt, kannst wirklich so sagen, weil einfach auf die jeweiligen Firmen andere Dinge geschrieben wurden und so weiter. Also einfach nicht optimal. Und ja, also das heißt, ordnen, Ordnung machen war der Hauptthema. Ich musste reinkommen, ich musste verstehen, was Sache war. Aber meine ersten Monate waren, wir hatten eine Zweitniederlassung an einem anderen Standort als Nürnberg. Und da war, ich glaube, es war meine dritte Woche, wo eben fristlose Kündigung samt Strafanzeige, also einfach das volle Programm. Das war so mein Anfang.
Das war dann ein harter Einstieg, ja.
Und das zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Mhm. Also ja. War schick, ja.
Wie habt ihr dann trotzdem die Kraft gefunden, weiterzumachen? Also was hat es dann ausgelöst in euch, zu sagen, wir packen das an und drehen das ein Stück weit wieder in die richtige Richtung?
Also mein Bruder und ich waren da, also es war enormer Zusammenhalt. Ich glaube, ohne ihn weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte. Und klar, mein Vater hat mich ongeboardet zu den ganzen Kunden und so weiter. Ja. Also es, wo habe ich die Kraft her gehabt? Das ist echt eine gute Frage. Es hat gemacht. Also aufhören gab es irgendwie nicht. Die Option, jetzt, wenn du drauf schaust, ja, die Option hätte es bestimmt gegeben, aber die war irgendwie nicht im Relevant Set.
Hm.
Du hast einfach gemacht, weitergemacht.
Und wie waren dann die Jahre danach? Was habt ihr dann draus entwickelt und draus gemacht?
Mhm. Ich habe dann, also mein Bruder und ich haben die Firmen getrennt, auch jeweils die 50-50 getrennt. Das heißt, er hat seine Firma auch heute noch. Ich habe meine Firma auch heute noch. Jeder hat seine Firma weiterentwickelt. Mein Bruder hat den Immobilienbereich, der ist im Fachmarkt, also von dem Immobilien-Asset-Klasse ist es einfach Fachmarkt, Fachmärkte ist sein Thema. Und ich bin im HR-Bereich, alles was, wo es um den Menschen geht. Klar habe ich den Branchenfokus noch mit drinnen, einfach vom Bau her, oder ich einfach habe ein Faible auch für die Branche. Aber ich mache einfach, sag ich mal, die soften Themen rund um den Menschen, um die Unternehmer selber, um denen ihre Psychohygiene. Ja, und wie ging es den Firmen weiter? Das heißt, ich hatte nochmal einen Einschnitt im Jahr 2013. Da habe ich, also ich hatte ja mit meinem Vater da gearbeitet und da gab es dann einfach eine Trennung und das war hart, aber es musste so sein, sodass es einfach irgendwie weitergeht. Und ja, es war auch dann halt privat natürlich ein Einschnitt oder erstmal ja, eine Trennung. das oder einfach erstmal eine Sendepause zwischen Tochter und Vater. Aber es war wichtig, für mich war es ein wichtiger Schritt, sodass auch endlich diese richtige Tochterrolle Platz hatte und nicht nur Geschäftspartner. Ja, also das ist auch so ein Thema. Ja, und ich habe dann inhaltlich die Firma weiterentwickelt. 2014 habe ich dann unseren Sohn geboren, was auch als Unternehmerin nochmal ein separates Thema ist, wie ist Unternehmertum als Frau anders als für den Mann. Und dann habe ich inhaltlich die Firma Stück für Stück weiterentwickelt. Einfach, das heißt, ich habe gewisse Produkte abgestoßen, wo ich keinen Zugang mehr hatte, und habe es wirklich Jahr für Jahr weiterentwickelt. Und ich glaube, jetzt langsam bin ich dort, wo ich sage, ja, jetzt habe ich das Portfolio, was wirklich mir entspricht, wo ich anderen Unternehmen Sinn stiften kann, wo ich einfach wirken kann, wo ich einen Wirkungsraum habe und nicht nur was von der Stange, okay, hier hast du, ich mach das, hier hast du. Nee, so bin ich nicht, sondern es ist ein bisschen mehr Geschichte dahinter, weil der Mensch facettenreich ist.
Was macht ihr denn dann heute genau? Erzähl uns mal, was sind so die Leistungen, die ihr anbietet? Mit welchen Kunden habt ihr zu tun? Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer ganz spannend, weil ich hatte es ja vorhin schon kurz angeteasert, deine eigene Geschichte, deswegen war es auch schön, dass wir die ein bisschen ausführlicher besprochen haben, befähigt dich, glaube ich, dann schon dazu, auch ja in bestimmten Themen mithelfen zu können. Aber erzähl gern selber mehr darüber.
Dann fange ich an mit deiner Frage, für welche Kunden arbeiten wir? Also ich arbeite vorwiegend für den Mittelstand, meist inhabergeführt, familiengeführt. Ein Mittelstand geht jetzt in meiner Denke, ist ja auch immer Auslegungssache, ne? Wo fängt Mittelstand an, wo hört er auf? Wenn ich jetzt von meinen Projektentwicklungskunden an meine Projektentwicklungskunden denke, dann sind es, keine Ahnung, kann es bei 15, 18 Mitarbeiter losgehen, aber die drehen dir halt einfach ordentlich was raus, weil halt Immobilienentwicklung einfach hochvoluminös ist. Meine Kunden gehen aber auch bis, das sind dann schon fast Konzerne, aber die Einheiten, für die ich arbeite, sehe ich trotzdem als mittelständische Einheiten. Wenn der ganze Laden hat 6.000, 8.000 Leute, aber die Einheit, für die ich dann dran bin, sind es dann vielleicht 400 oder 500 Leute. Also das heißt, bei mir ist der Mittelstand wirklich in dieser Bandbreite, je nachdem, was die wiederum für einen Geschäftsinhalt haben. Ja, und wie die strukturiert sind, haben die internationale Mütter, und wir reden über die Tochter, die halt hier in Deutschland ist. Also das heißt, ich habe internationale Kunden, aber arbeite dann immer für die deutsche Tochter.
Was sind so Dinge, die du dann mit denen löst? Was sind Probleme, die die haben, mit denen sie auf dich zukommen? Und wo helft dir dann mit, die zu lösen?
Dann sage ich dir ein Beispiel vom letzten Freitag. Donnerstag war auch gut. Wir fangen an am Freitag. Da ging es darum, das war ein vierter Zukauf von einem großen Planungsbüro, die verschiedene Zukäufe getätigt haben. Und jetzt ging es darum, wie können wir die vierte Einheit, also die ersten drei kenne ich nicht, weiß ich nicht. Mein Job war darin, wie können wir diese vierte Einheit in unser bestehendes Geflecht integrieren, im Hinblick auch auf Unternehmenskultur, auf andere Aufteilung bzw. Integration, oder dass wir anders die Organisationsstruktur denken mit den Assets, die wir neu eingekauft haben.
Ja, also ändern sich vielleicht auch die Kulturansätze im übrigen Unternehmen, ne?
Ganz genau.
Man übernimmt im besten Fall das, was gut lief oder gut läuft, und eignet sich das doch an, ja.
Ja, oder durch deinen Zukauf hast du vielleicht eine Facette, die du noch nicht in deinem bisherigen Portfolio hattest, und kannst sagen, okay, wow, cool, das könnte man doch als USP nehmen, jetzt dann von dem Standort, der zugekauft wurde.
Ja, das ist jetzt ein Beispiel, klar. Was sind denn noch andere Themen, die du mit begleitest?
Anderes dann? Thema ist zum Beispiel, das war dann Donnerstag, also letzte Woche war eben tak, tak, tak. Donnerstag ging es zum Beispiel darum, dass wir, also es ist eine Organisationsberatung, wo wir vorher aber nicht wussten, dass es eine wird, sondern der Kunde kam auf mich zu und hat gesagt, ich brauche eine kaufmännische Leitung. Ich möchte, also es ist im Moment eine Doppelgeschäftsführerspitze. Einer von diesen Geschäftsführern wird ausscheiden, es kommt ein zweiter Geschäftsführer dazu und er möchte eine weitere Führungsebene einziehen. Und anfangen möchte er mit einem kaufmännischen Leiter. So war der Auftrag und also ich denke es nicht, aber der Kunde denkt, okay, hier, ich gehe jetzt zur Arena und gebe denen ein Personalvermittlungsmandat. Ja, nee, kann man machen, ist aber dann was anderes draus geworden. Das heißt, wir haben diesen Bedarf sauber geklärt. Ich habe genau gewusst, was die brauchen. Ich habe aber gefragt, wen haben wir denn im Unternehmen, der für diese Aufgabe in Frage kommt? Und tatsächlich gab es jemanden, der aus einem ganz anderen Bereich dafür in Frage kam, der jetzt die kaufmännische Leitung übernehmen wird. Und somit, sage ich mal, wir nicht extern am Markt gesucht haben. Ich habe dann vielleicht gegen meinen Umsatz gearbeitet, aber so bin ich einfach. Ich schaue auf das Unternehmen oder den Sachverhalt einfach drauf und sage, okay, was habe ich überhaupt da, weil es viel klüger ist. Die kennen das Unternehmen, wir können denen ihr Anforderungsprofil anreichern, weil sie eine neue Aufgabe dazu bekommen. Mhm. Und ja, es gibt einfach für die eine Weiterentwicklung im Unternehmen. Und das ist das Beste, was den Menschen passieren kann, innerhalb ihrer Struktur eine Facette dazu zu bekommen, zu sagen, okay, wow, toll, man glaubt an mich, man vertraut mir, ich kann mich in dem Unternehmen, kann dort meinen nächsten Karriereschritt gehen.
Vielleicht kannst du mal auch für die Zuhörer eine kleine Einordnung geben, wie denn der HR-Markt generell so fragmentiert ist, was für Player es so gibt, auch vielleicht dann Wettbewerber mal ansprechen und was so eure Nische ist, die ihr besetzt und die Dinge, die ihr besonders gut könnt, vielleicht dann nochmal herauszustellen.
Mhm. Also sagen wir, mein Portfolio ist bunt, so wie ich einfach auch vielseitig bin. Und klar hast du die Klassiker dabei jetzt wie, oder man kennt uns über die Personalvermittlung. Für mich ist es aber, sag mal, nur eine mögliche Antwort, sondern wie ich es dir gerade beschrieben habe, durch so eine Organisationsentwicklung oder eine, dass du dir die Struktur anschaust und nur Umplatzierungen vornimmst, hast du schon deine Lösung. Und das sind halt die Gedanken, viele meiner Kunden haben dann diesen Gedanken nicht. Aber ich schaue mir nicht die Personen an, sondern ich will dann die Vitas sehen. Was haben die gemacht vorher? Das heißt, ich beschäftige mich mit den Menschen, die auf den jeweiligen Funktionen gerade sitzen und überlege mir, okay, könnten wir die dahin entwickeln? Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Menschen und so tue ich es auch mit all meinen anderen Führungskräften, die zum Coaching kommen oder Unternehmer, die einfach begleitet werden wollen, weil sie vielleicht auch neu in ihrer Rolle sind, weil sie vielleicht ein Thema haben mit einer anderen Führungskraft. Also das heißt, wir beschäftigen uns grundsätzlich einfach immer mit den Menschen. Wo stehen die gerade? Was brauchen die gerade? Wie können wir das handeln?
Ist das üblich in der Branche? Würdest du sagen, das ist eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal von euch, weil das andere anders machen?
Das Feedback, was ich bekommen habe, auch von meinen Marktbegleitern, also die sehen mich, glaube ich, nicht als Wettbewerb oder so. Also ich rede von Marktbegleitern, weil ich da unique bin. Und ich meine, die würden halt immer platzieren wollen. Ja, interessiert mich aber manchmal nicht. Weil es viel spannender
ist. Die beste Lösung ist vielleicht, ne?
Weil es viel spannender ist, dich erstmal zu gucken, was habe ich denn hier überhaupt? Und gibt's dort ein Sternchen, was wir weiterentwickeln können, was eigentlich darauf wartet, diese Einladung zu hören, zu sagen, hier, magst du bei uns den nächsten Schritt gehen?
Wie denkst du jetzt einerseits für dich persönlich und für dein Unternehmen, aber auch für die Branche, wie entwickelt sich dieser Markt weiter? Also was siehst du so in den nächsten Jahren als challenging für dich, für euch an?
Also jetzt, wenn du so einen klassischen Personalberater nimmst oder Personalvermittler, der jetzt einfach nur, zack, Personalvermittlungsbude, glaube ich, dass der auch den Move, den ich dann mit meiner Firma so gegangen bin, wichtig war, weil ich glaube, dass die Zukunft moderner, agiler wird. Also das heißt, dass du deine Räume hast mit deinem Team, halt so wie du es halt früher gemacht hast. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, sondern viel agiler. Und so habe auch ich jetzt mein Unternehmen aufgebaut. Das heißt, ich habe nur noch externe Partner, mit denen ich für jedes Projekt anders kooperiere, wenn ich es brauche. Nur beim Bedarf und habe natürlich mit dort, ich habe ja vorher auch die externen gehabt, aber einfach wirklich, ich ziehe hinzu, wenn ich brauche. Und so kommt halt das ein oder andere Kooperationsprojekt, was ich mit meiner Kollegin habe, den Führungskraftraum. Das ist jetzt so ein Projekt, sowas entsteht halt dann. Und denk, da geht die Zukunft hin.
Also weg von dem Produktbezogenen vielleicht auch, obwohl es jetzt im Personalzusammenhang natürlich vielleicht fehl am Platz ist, das Wort, aber weg von dieser reinen Vermittlung und Besetzung von Stellen mehr hin zu Problemlösung. Also wie können wir ein Thema, was ihr gerade habt, sei es eine Führungsebene einzuziehen oder oder andere Dinge, wie können wir euch da bestmöglich unterstützen?
Ja, und die Personalvermittlung kommt zum Tragen, wenn du es wirklich brauchst. Manchmal geht es nicht anders. Ne? Also wenn du auch eine Nachfolgeregelung hast, das wirst du auch erleben in deinem, ja, in deinem Bereich. Wenn es halt keinen Nachfolger gibt und keiner da ist in der nächsten Führungsebene, der das Potenzial hat, ja gut, klar, dann musst du suchen oder darfst du auf den Findeprozess gehen. Aber das ist jetzt nicht mein erster Blick, sondern wir schauen erstmal, was wir machen können.
Und jetzt mal so rückblickend gefragt, auch eben deine Vita betrachtend, was hat dir, würdest du sagen, von den ganzen Erfahrungen, die du sammeln durftest, am meisten geholfen, jetzt auch heute unternehmerisch tätig zu sein? Gab es da irgendwie ein paar Dinge, die du herausstellen wolltest, Erfahrungen, die auf deinem Weg dir passiert sind?
Also was mir enorm geholfen hat, war meine erste Ausbildung im systemischen Coaching.
Mhm.
Das war, glaube ich, ein großer Meilenstein, dass ich überhaupt verstanden habe, wie diese Konstrukte, diese Systeme aufeinander wirken, auch im Familienunternehmen, weil du hast halt das Familiensystem, du hast das Unternehmenssystem und das wirkt ja aufeinander und das habe ich vorher, glaube ich, nicht in diesem Maß überrissen, als ich es da gelernt habe.
Weil du natürlich selber drin warst und nicht von außen drauf schauen konntest. Genau. Ne? Das ist ja natürlich, ja, eine ganz andere Perspektive. Ja.
Also das heißt, diesen Perspektivwechsel, den ich mir selbst organisiert habe, wo ich halt meine erste Ausbildung gemacht habe, das war 2013. Letztes Jahr habe ich jetzt ja meinen systemischen Supervisor abgeschlossen. Das war mein Wunsch, dann noch eins drauf zu satteln, weil ich dann, jetzt kannst du es mittlerweile studieren, damals halt nicht. Also habe ich mir halt die Weiterbildung über 2 Jahre nochmal drauf gesattelt, um diesen wirklichen Tutti-Kompletti-Blick zu bekommen. Das war absoluter Meilenstein. Ich denke, damit meine eigene Weiterentwicklung, ich glaube auch mein Mutterwerden oder Muttersein, war auch ein Baustein. Ich denke, so kann ich deine Frage beantworten, ja.
Du hast es vorhin noch kurz erwähnt, natürlich auch spannend mit der Geschichte deiner Mutter und vor allem der Großmutter als Unternehmerin schon ganz früh, dass sie da aktiv war. Aber du hast es vorhin auch kurz gesagt, dass mit Kind es als Frau dann doch schon mal anders ist, auch unternehmerisch tätig zu sein. Geh gern mal genauer drauf ein. Was sind denn die Schwierigkeiten und was waren so deine Herausforderungen in der Zeit?
Also ich habe mir, als wir halt den Kinderwunsch hatten oder einfach halt, dass ich in Erwartung war, habe ich dann erstmal den Personalvermittlungsjob für mich selbst getan und habe eine Tagesmutter mir gesucht, die für mein Kind und die Kinder meiner Mitarbeiter einfach nur im Firmenuniversum da ist. Und es ist mir auch gelungen. Ich habe absichtlich, das Profil heißt, was ich ausgeschrieben habe, Familienpflegerin.
Mhm.
Und dieses Profil Familienpflegerin gibt's heute nicht mehr, weil es danach wurde Hauswirtschafterin draus und Erzieher.
Okay.
So ist die Geburtsstunde des Erzieherjobs. Und ich wollte eben eine Familienpflegerin, weil ich eine bestimmte Altersgruppe haben wollte. Eben mit selber Erfahrung. Es war unser erstes und einziges Kind. Und genau, und die habe ich dann gefunden. Und ja, sie hat mich 6,5 Jahre begleitet. Das heißt, sie ist mit mir gereist.
Mhm.
Kind, Tagesmama und ich zum Kunden. Davor gestillt, Kundengespräch gemacht. Sie war irgendwo in der Lobby oder war irgendwo im Empfangsbereich. Und so waren meine ersten Jahre. Und ich hatte ein Stillzimmer im Büro. Das heißt, mir wurde der Laurenz 3-mal angeliefert. Und beim letzten Mal bin ich halt dann mit ihm nach Hause gegangen und die Tagesmama ist auch nach Hause gegangen. Also das heißt, so habe ich mich organisiert. Sie hat dann auch einfach auf die Kinder meiner Mitarbeiterinnen, ich hatte am Schluss nur noch weibliche Mitarbeiterinnen, war Zufall.
Hat sich halt so ergeben.
Wir waren auch offen für männliche Mitarbeiter, aber es war halt dann einfach am Schluss, waren es einfach nur weibliche. Und und dann kannten sich auch die Kinder untereinander und ja, einfach halt diese Betreuungsgeschichte war gegeben oder es war einfach möglich. Ja, so, und was war schwierig? Also halt diese Konstellation. Ich habe nach der 9. Woche das Arbeiten wieder angefangen, das würde ich heute nicht mehr machen. War damals mit diesem Elterngeld und Elternzeit und so weiter, es gilt als Unternehmer, gelten andere Regeln. Es gab keine. Ja, da gab's sehr spannende Diskussionen mit dieser Elterngeldstelle. Und habe ich gesagt, hier, ich bin noch nicht die einzige Unternehmerin, die es hier gibt. Habe ich gesagt, sie haben Floristinnen, sie haben Friseurmeisterinnen und so weiter. Habe ich gesagt, die sind alle selbstständig. ja, aber die sind keine GmbH-Geschäftsführer. Dann sage ich, hallo, sind halt Einzelunternehmer. Aber ist doch, also ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall gab es 300 Euro. Gut, kannst du vergessen. Gut, dann bin ich halt wieder nach der 9. Woche eben deswegen mit Kind losgezogen. War hart, hat mich ausgenockt. Jetzt rückblickend, wo ich halt dann einfach selber durch meine Coaches einfach dran gearbeitet habe, okay, warum hat's mir die Kraft gezogen? Na klar, weil du warst gefühlt nicht, hast nicht jede Rolle gut bedienen können, weil du warst frisch Mama, du warst aber halt auch Unternehmerin und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt mein Unternehmen noch nicht so ausgetüftelt, dass ich sagen hätte können, jawohl, jetzt.
Es läuft ohne dich und alle Prozesse stehen. Und
ja. Genau, das war es halt noch nicht. Ich war noch nicht fertig mit meinem eigenen Unternehmensumbau.
Ja, ja, verstehe. Was würdest du denn sagen im Hinblick auf die Zukunft? Was müsste sich ändern, dass das für Frauen vielleicht auch einfacher gemacht wird? Weil auch in meiner Bubble, klar, wir haben ja viel mit Mittelständlern zu tun. Das sind schon sehr viel Männer. Auch dann die übernehmen, sind ganz oft eher die Söhne vielleicht.
Ja.
Oder ja, was denkst du, müsste sich da vielleicht auch politisch ändern, dass das für Frauen einfacher wird?
Ja, ist gut, dass du es ansprichst, auch das Politische. Ich war 2022, durfte ich einen Abgeordneten eine Woche am Deutschen Bundestag begleiten. Und da habe ich einfach mal meine Meinung gesagt. Hat natürlich, war ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Aber hat es Anklang gefunden? Also wurde dir zugestimmt? Oder?
Ja, total. Aber du hast einfach dann wieder die verschiedenen politischen Lager. Und es war einfach für mich in dem Moment desillusionierend, wo ich sage, okay, Freunde, das geht so nicht. Das ist, es muss viel einfacher werden für die Frauen. Es muss mit einer Leichtigkeit passieren. Und ja, ich weiß nicht, ob wir noch eine Generation brauchen, damit es irgendwie halt normal in Anführungszeichen läuft.
Wie siehst du denn so die Debatten um Frauenquote und so weiter, auch in Führungsebenen? Ist das hilfreich oder ist das eigentlich eher ein Schritt zurück?
Bin ich die Falsche, die du fragst, weil ich mit diesen Quotenthematik bin ich nicht. Für mich entscheidet der Mensch, hat er Bock, es zu tun? Hat er die Kompetenz, es zu tun? Dann volle Fahrt voraus. Aber jetzt da einfach eine Frau reinzusetzen, weil da eine Frau sein muss, sehe ich nicht als zielführend und
könnte sogar genau vielleicht kontraproduktiv sein, eben, ne? Also.
Ja, weißt du, es ist doch nicht Sinn und Zweck, da wie so ein Showcase zu machen und zu sagen, okay, jetzt setzen wir hier die Frau hin und machen dann eine gute Titelstory draus. Das ist für mich nicht, das
kann
ist für, mich,
sein,
ist
ne?
für mich nicht die Lösung, ja. Ja, ja.
Dann unter Anbetracht der Zeit vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wie siehst du denn jetzt unabhängig von dem weiblichen Unternehmerthema, aber generell Unternehmertum in Deutschland, was denkst du, was vielleicht besser sein könnte, was läuft schon ganz gut? Teil uns gerne mal deine Gedanken zu diesem Topic.
Zum Thema Unternehmertum. Also Unternehmertum ist absolut, also wir brauchen Unternehmertum. So, das ist mal so das erste Statement. Es ist einer der wichtigsten Motoren, egal in welchem Land wir sind, brauchen wir einfach diesen Mut der Menschen, voranzugehen mit einer Idee, mit einer Haltung, das ist das, was es einfach braucht, um diesen gestalterischen Möglichkeit, die du als Unternehmer hast, einfach, sag ich mal, in die Welt zu tragen. Das ist für mich unabdingbar. Was muss anders werden? Gut, Braumer, weißt du auch oder wirst du tagtäglich erleben, Bürokratie, Blödsinn, das ist einfach alles, was erschwert. Es darf viel leichter sein, das Unternehmer sein, Unternehmergründungen. Einfach diese Dinge dürfen in Leichtigkeit geschehen.
Und jetzt vielleicht nämlich die allerletzte Frage, auch gar nicht einfach vielleicht für dich zu beantworten, aber ich bin gespannt. Würdest du sagen, dass eher trotz deiner Geschichte, gerade was du in jungen Jahren ja auch immer erlebt hast und dann eben mit Anfang 20 der Höhepunkt dessen, dass es auch andere Zeiten gibt als Unternehmer, die du dann miterlebt hast innerhalb deiner Familie, würdest du eben sagen, eher also trotz dessen oder gerade wegen diesem Erlebnis hattest du dann selber so viel Lust, auch unternehmerisch tätig zu sein?
Ich glaube, die Lust kam recht spät. Erst war es, sag ich mal, mehr geprägt vom Pflichtbewusstsein.
Mhm.
Das heißt, auch ich habe diese Möglichkeit des Gestaltungsraums erst zu einem späteren Zeitpunkt verstanden, weil ich vorher erst selber getaktet war, leistungsorientiert, pflichtbewusst, habe mich selber verhalten wie dein Top-Mitarbeiter, obwohl ich der Unternehmer war. Also das heißt, bis da bei mir die Schale geknackt war, ey, nutz doch deinen Gestaltungsraum, den du hast. hat es ein bisschen gedauert. Aber das ist es. Darum geht es, dass du es verstehst, was du, in welcher Rolle du da bist und welche Haltung du auch ausstrahlen kannst und wo du da eben Menschen begleiten kannst.
Ja, und du kannst heute auch viel mitgeben und weitergeben, weil du eben ja viele Facetten, so gut wie alle Phasen auch eines unternehmerischen Daseins selber miterleben durftest, ob jetzt am eigenen Leib oder eben begleitet in der Familie. Wirklich spannend. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Katharina. Schön, mit dir gesprochen zu haben.
Danke, Berti, für die Einladung und danke, dass ich das teilen konnte.
Danke dir. So, das war die Folge mit Katharina Schumacher. Und jetzt noch was ganz Besonderes für alle Unternehmer oder auch Geschäftsführer und generell Persönlichkeiten in Führungsverantwortung. Katharina hat gemeinsam mit Dr. Daniela Jeckel-Wurzer den Führungskraftraum ins Leben gerufen. Dort kommen Führungskräfte zusammen, die im Alltag oftmals auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, Verantwortung tragen und die sich ganz bewusst auch mal Zeit nehmen wollen, die eigene Führung zu reflektieren, neue Perspektiven zu entwickeln und sich auch mit anderen Gleichgesinnten auf Augenhöhe auszutauschen. Die nächste Mastermind startet am 15. Oktober. Und wer herausfinden will, ob der Führungskraftraum etwas für ihn oder sie ist, der kann am 23. September in Nürnberg einen kostenfreien Experience-Evening mitmachen. Dort würdet ihr die Protagonistinnen Katharina und Daniela persönlich kennenlernen und bekommt mal einen Eindruck davon, was denn in so einem Programm beinhaltet wäre. Die Anmeldemöglichkeiten und alles zum Führungskraftraum und auch dem Experience-Evening findet ihr in den Shownotes, genauso wie Katharinas LinkedIn-Profil und auch die Website von Arena. Dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Berti.